Ausgabe 92 des Science Busters Podcasts und am 11.11. war es wieder soweit. Menschen versammeln sich, um in lockerer Atmosphäre eigentümlich gewandet alberne Sachen zu machen, für die sie, wenn es schief geht, keine Verantwortung danach übernehmen wollen. Mit anderen Worten, die Klimakonferenz COP29 in Baku war eröffnet. Mittlerweile ist sie vorbei und das Ergebnis ist leider ziemlich genauso wie erwartet. Bevor deshalb in Kürze wieder die Saison der Jahresrückblicke beginnt, schauen wir in Ausgabe 92 schon einmal zurück an den Beginn des Jahres. Am 15. Jänner haben Florian Freistetter, Thomas Brudermann und ich in Frag die Science Busters live alles rund ums Klima auf Radio FM4 anhand des Global Tipping Points Reports unter anderem besprochen, wie verheerend es wäre, wenn wir nicht umgehend und schnell reagieren würden. Mit wirkungsvollen Sofortmaßnahmen gegen die Klimakatastrophe. Und bekanntlich ist es dann nicht nur das heißeste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn geworden, sondern Wahlgänge auf der ganzen Welt haben teilweise abenteuerlich inkompetentes Personal auf Regierungsbänke gespült, das für den Klimaschutz nichts Gutes erwarten lässt. In der letzten Ausgabe, Ausgabe 91, habe ich mich mit Florian Freistetter auf die Suche nach Planet X begeben und unter anderem besprochen, warum Wilhelm Herschel mehr gesehen hat als andere, weshalb sich Uranus ab 1781 nicht mehr vor uns verstecken konnte, wie Himmelsmechaniker zu einer Sternstunde kommen, wieso Neptun entdeckt wurde, wofür X bei Planet X steht, was Pluto den Marskanälen zu verdanken hatte, warum es sich bei einer Precovery handelt, ob es schwer ist, einen Stern zu entdecken, wo man Planet 9 Hinterhofwelten findet, was Johann Gottfried Galle und Helmi gemeinsam haben und warum Ruth Grützbauch bei der Suche nach Planet X wahrscheinlich auch keine Hilfe wäre. Produziert wird der Podcast wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und jetzt geht's rein ins Vergnügen, indem wir uns auch noch anschauen, warum Overshoot nicht der Titel eines lange verschollen geglaubten Karl-May-Romans ist.
FM4 Podcast.
FM4
Science Busters. Live.
Martin Puntigam, sein Wissenschaftsteam und deine Fragen.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 32 von Frag die Science Busters am 15. Jänner 2024. Das heißt, ein neues Jahr ist angebrochen und mittlerweile ist es offiziell, was schon lange vermutet worden ist. 2023 war das heißeste Jahr, seit es Messaufzeichnungen gibt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte lautet, am Ende des 21. Jahrhunderts wird 2023 wahrscheinlich eines der kühlsten Jahre gewesen sein. Auch darum wird es in der kommenden Stunde gehen, wenn wir unter anderem beantworten, müssen Klimaaktivistinnen und Aktivisten jetzt den Traktorführerschein machen? Soll sich Österreich für die Austragung der Klimakonferenz COP32 bewerben? Und kommt das Wiener Schnitzel demnächst auf die rote Liste? Line-up der Sendung mit mir im Studio am Königberg, Florian Freistetter, Astronom, hallo.
Hallo.
Und zum bereits dritten Mal bei uns Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz, hallo.
Hallo.
Rustikaler Produzent der Sendung, Rainer Springer-Schmidt, am Telefon mit Führerscheinklasse F, Michael Fiedler. Die Telefonnummer, unter der zu erreichen ist 0800 226 996. Wir starten mit Musik und dann klären wir die Frage, kippen oder punkten.
Frag die Science Busters. Alles rund ums Klima. 0800 226 996.
Beziehungsweise hat uns der Oskar eine Frage geschickt, eine Sprachnachricht, die wir gerne einspielen. Danke, Oskar.
Hallo, liebes FM4-Team. Hallo, liebe Science Busters. Mich würde interessieren, ob die Temperaturrekorde aus dem Jahr 2023, die ja teilweise ein Vielfaches der Standardabweichung überschritten haben, ein Zeichen für ein Eintreten des Klimakollaps darstellen.
Danke vielmals und das führt uns gleich direkt zu den Kipppunkten, einem der Themen der heutigen Sendung oder Kippflächen oder Kippzeiträume, wie man auch dazu sagen kann oder sollte, wie wir in Ausgabe 29 mit Rainer Steuer und Markus Watzak ausführlich besprochen haben. Das sind ja Landmarken auf dem Weg in die Klimakatastrophe, ein paar sind bekannter. Gibt aber viele davon. Um sich ein bisschen Überblick zu verschaffen, ist Ende letzten Jahres am Nikolaustag als Überraschung der Global Tipping Points Report erschienen. Florian Freistetter, globale Kipppunkte
Kipppunkte, sind die besser als lokale Kipppunkte?
Naja, wenn was kippt, ist es auf keinen Fall gut beim Klima und die Temperaturrekorde, die wir immer haben, obwohl Rekorde eigentlich ein blödes Wort ist, weil ein Rekord ist ja immer was, was man gerne übertreffen will, was man hier nicht sollten. Also man sollte eher vermeiden, von Rekorden zu sprechen, aber die zeigen schon, dass mit dem Klima sich jetzt langsam wirklich dramatisch was ändert. Das ist nicht normal, was da 2023 stattgefunden hat. Und die Kipppunkte sind eben genau das Problem, weil die führen dazu, dass sich das ganze Klimasystem deutlich schneller ändern könnte und vor allem auf eine Art ändern könnte, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und da ist es dann eigentlich fast egal, ob das jetzt lokal ist oder global, weil wenn lokal ein Gletscher kippt und verschwindet, dann ist er lokal genauso weg, wie wenn global eine Meeresströmung sich ändert, dann ist sie halt global nicht mehr da. Also wenn was kippt, dann ist das nicht gut und vor allem, das steht auch in dem Report drinnen, können diese Kipppunkte sich auch gegenseitig beeinflussen. Das heißt, es kann sowas stattfinden, was mit dem schönen Wort Kipppunktkaskade bezeichnet wird. Also ein Kipppunkt kann einen anderen auslösen. Und also dann
ein hochfestes Konsonanten K.
Ja, wenn man so möchte. Und ja, je wärmer es wird, je weiter die Temperatur ansteigt, jedes Zehntel Grad erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Kipppunkt ausgelöst wird. Und einige dieser Kipppunkte sind vermutlich schon ausgelöst oder kurz davor ausgelöst zu werden. Das war auch eines der Ergebnisse aus diesem Bericht.
Das ist ja das Irritierende. Wenn es Kipppunkte sind, dann müsste man ja eigentlich per Definition wissen, wenn sie gekippt sind, wenn sie ausgelöst sind. Aber es ist ja ein allmählicher Prozess, oder?
Naja, allmählich ist auch irreführend. Also das mit den Kipppunkten und Kippsystemen ist ein bisschen kompliziert. Da müssen wir jetzt nicht so sehr ins semantische Detail gehen. Also es gibt Systeme, die kippen können und die Punkte sind halt die, wo es dann halt passiert in diesem System. Aber das klassische Beispiel wäre halt das Abschmelzen des Grönlandeises, das Abschmelzen des Eises in der Antarktis. Das kann passieren, das wird passieren. Das passiert vergleichsweise schnell und wenn es einmal angefangen hat, dann ist es so ein positives Feedback, dass es von selbst immer weitergeht und immer schlimmer wird. Und wenn mal so ein Eisschild in der Antarktis oder Arktis weg ist, dann dauert es Jahrtausende, Zehntausende, bis es wieder da ist. Und da nutzt es auch nichts, wenn wir die Temperatur bis dahin wieder gesenkt haben. Es dauert trotzdem noch so lange. Und das ist das Problem, dass die Änderungen, die durch so ein Kippsystem verursacht werden, im globalen Klimasystem nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Also es ist nicht so wie beim Trinkspiel, wo man immer betrunkener wird, aber dann schlaft man sich den Rausch aus und am nächsten Tag ist man wieder nüchtern und alles ist nahezu wie vorher, sondern es ist eher so, wie wenn während des Trinkspiels das Glas oder die Flasche auf den Boden fällt. Die kann man nie wieder so aufheben, wie sie vorher war, bevor sie runtergefallen ist.
Das kann man normalerweise nicht, nein.
Und das ist eben das große Problem, dass es dann so bleibt und dass das dann kaputt ist und dann bei aller Ingenieurstechnik kann man das nicht wiederherstellen.
Genau, also geht ja nicht nur um Kipppunkte jetzt so eben, was Meeresströmungen oder Eis angeht, sondern Biodiversität ist ja auch sowas. Ja, wenn die Klimakrise dazu führt, und das tut sie, dass bestimmte Arten aussterben und dann sterben die aus, dann bleiben die ausgestorben, auch wenn die Temperatur wieder sinken sollte irgendwann in Jahrzehnten, Jahrhunderten. Die bleiben trotzdem ausgestorben, also die kriegen wir auch nicht mehr zurück.
Das ist natürlich etwas, das uns emotional schon ein bisschen überfordert, wenn wir solche Nachrichten wahrnehmen. Also Kipppunkte, das ist negativ besetzt, das ruft bei uns negative Emotionen hervor. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir dann brauchen, um auch wirklich handlungsfähig zu bleiben. Also da müssen wir wirklich schauen, wie finden wir jetzt einen Umgang mit diesen Nachrichten, die dort täglich auf uns hereinprasseln. Beliebte Variante ist, das Ganze einfach zu verdrängen und sein zu lassen. Hilft auch nicht wirklich. Also irgendwie müssen wir schauen, dass wir halt einen konstruktiven Umgang finden. Und auch, so schlimm es auch klingt, vielleicht uns im Bewusstsein halten, es mag für gewisse Dinge dann zu spät sein. Es ist aber nicht so, dass man jetzt deswegen nichts mehr tun bräuchte. Ja, es gibt schon auch im Klimasystem noch Dinge, für die es sich dann zu kämpfen lohnt, wenn die Gletscher abgeschmolzen sind.
Und es gibt auch positive Kipppunkte.
Was wäre ein positiver Kipppunkt außerhalb des Wirtshauses jetzt?
Naja, wenn sich ein Prozess selbst verstärkt, der gut für uns ist. Ja, also das Energiesystem zum Beispiel ist genauso ein positiver Kipppunkt, der vermutlich schon gekippt ist. Es ist jetzt mittlerweile so, dass erneuerbare Energien, Solarenergie, Windenergie immer billiger werden und zum Teil schon deutlich billiger sind als die fossilen Energie. Das ist ein Beispiel für ein System, das ins Positive gekippt ist und da gibt es auch noch mehrere davon.
Und da gibt es ja sogenannte soziale Kipppunkte auch. Was kann man sich da drunter vorstellen?
Naja, da kann man sich darunter vorstellen, wie sich die Gesellschaft verhält, wie sich die Gesellschaft quasi kippt ins Positive ins Negative. Wenn jetzt immer mehr Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren für mehr Klimaschutz, dann ist es etwas, was irgendwann nicht mehr ignoriert werden kann. Und dann, ja, haben wir einen sozialen Kipppunkt, der uns weitergebracht hat. Kann natürlich auch ins Negative gehen, ja. Dann haben wir einen negativen sozialen Kipppunkt. Und die sind übrigens in diesem Bericht auch alle behandelt worden.
Und von denen erhofft man sich was oder das ist eher Wunschdenken?
Ja, man hofft sich schon was. Das ist ein bisschen ein Strohhalm der Hoffnung. Es gibt ja verschiedene, Kipppunkte. Ja, also es gibt manche, die funktionieren schneller und manche, die wirken dann langsamer. Sowas wie ein Finanzsystem kann sehr schnell kippen. Also wenn genug Investoren und Investorinnen ihr Geld in erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien stecken, dann kann das Entwicklungen beschleunigen. Und auch das Divestment, also das Abziehen von Geld aus fossilen Energieträgern, kann einen ähnlichen Effekt hervorrufen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Dinge noch nicht so gut erforscht sind.
Also wirklich ein Strohhalm der Hoffnung, aber immerhin kein Plastikstrohhalm, sondern ein Strohhalm der Hoffnung. 0800 226 996 ist nach wie vor die Festnetznummer von Radio FM4 am Königlberg. Wir lassen wieder musizieren und hören uns danach wieder.
FM4
Science Busters.
Live. Deine Fragen. Beantwortet von Martin Puntigam und seinem Wissenschaftsteam.
Heute bestehend aus Florian Freistetter und Thomas Brudermann, die gemeinsam die Band Strohhalm der Hoffnung gegründet haben. Und in der Leitung ist jetzt der Markus. Hallo Markus.
Hallo. Genau, zum Strohhalm der Hoffnung, das trifft sich gut. Weil wir bei den sozialen Kipppunkten sind oder gewesen sind gerade. Und ich denke mal, ich sehe das immer mehr, dass wir vielleicht auf einen negativen sozialen Kipppunkt zusteuern. Also wenn man in der Politik von gewissen Parteien immer wieder hört, die Klimaterroristen, Ich habe halt einfach auch so ein bisschen die Angst bzw. die Befürchtung, dass wenn weiterhin die Klimabewegungen so ignoriert werden, und wir haben es gesehen bei Fridays for Future, es hat relativ wenig gebracht insgesamt und es war eine Massenbewegung, dass halt der Klimaterrorismus tatsächlich was Reales wird in der Zukunft. Wenn wir weiter sehen, dass die Parteien oder dass eine der Parteien, die momentan das Land führt, einfach absolut nichts weiterbringt in die Richtung, weil die Wirtschaft wichtiger ist als die Umwelt oder das Klima.
Also dann ist natürlich ein Problem, weil wenn die Leute, die jetzt friedlich demonstrieren, schon Klimaterroristen, Terroristinnen sind, dann fehlt das Wort, um das dann zu beschreiben. Aber das ist wahrscheinlich das kleinere Problem. Gibt es dazu wissenschaftlich irgendwelche Daten?
Es gibt wenige Daten, weil es noch ein sehr junges Phänomen ist, dieser ganze Klimaaktivismus in der Form. Aber diese Aktivismusformen tauchen auch in diesem Global Tipping Point Report auf. Und da wird erwähnt, dass das durchaus einen Einfluss haben kann. Dass das wirklich etwas ist, Aktivismus in der Form, der dazu führen kann, dass eben eine Gesellschaft ins Positive kippt und Entscheidungen getroffen werden, aber nur wenn da auch ausreichend großer Rückhalt in der Politik, in der Wirtschaft ist. Und das weiß man nicht, wie sich das entwickelt hier, aber was auf jeden Fall in diesem Bericht sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr deutlich gemacht wird, ist, dass ja Maßnahmen, um die Kipppunkte zu verhindern oder ein zukünftigeres, schlechteres Klima zu verhindern, dass die auf jeden Fall im großen Maßstab von der Regierung getroffen werden müssen, von den diversen Regierungseinrichtungen, Behörden und dass das schnell passieren muss. Das steht genauso drin. Da steht drin, Kipppunkte, soziale Kipppunkte passieren nicht von selbst. Sie müssen aktiv angestoßen werden. Und die Zeit ist auch nicht mehr so umfangreich, wie sie vielleicht sein könnte. Da wird, wenn man jetzt diese negativen Kipppunkte aus dem Klimasystem haben, die Abschmelzen von Eis, Absterben von Korallen und so weiter. Das sind Kipppunkte, die schon jetzt sehr nah dran sind am Kippen oder vielleicht auch kippen werden. Und auch da sagt dieser Bericht, dass wir im Wesentlichen bei diesen schon fast am kippenden Systemen Entscheidungen treffen müssen bis zum Jahr 2030. Sonst ist es zu spät. Und wenn man sich das anschaut, wir haben dieses Jahr eine Wahl in Österreich. Wenn die 5 Jahre im Amt bleiben sollte, dann ist es 2029 und dann wäre es quasi schon zu spät. Also es ist wirklich etwas, was, wenn es irgendwie passieren soll bei diesen sozialen Kipppunkten in dem Kontext, dann ja wirklich bald passieren sollte.
Jetzt ist ja ein Konzept der schwarzen Pädagogik war, ich habe da das jetzt oft genug gesagt, jetzt reicht es mir, dann kommt man halt einmal die Hand aus. Ist sowas denkbar, wie es der Markus vermutet?
Ich sehe es bei den momentan aktiven Bewegungen nicht wirklich. Also Fridays for Future, auch letzte Generation, haben sich massiv pazifistischen Methoden verschrieben. Also gerade letzte Generation, die nimmt sogar in Kauf, dass sie physisch attackiert werden, verzichten im Gegenzug auch auf Anzeigen und wehren sich auch nicht. Mhm. es passiert relativ selten, dass sich Menschen, also dass sich Menschen um 180 Grad ändern, und deswegen sehe ich auch nicht, dass die derzeitigen Akteure da jetzt sich dem Terrorismus mit Gewaltanwendung verschreiben würden. Dass so eine Gruppierung auftaucht, ich meine, ist theoretisch möglich, das wissen wir ja nicht. Wir wissen aber auch aus der Geschichte, dass pazifistische Widerstandsbewegungen in der Regel erfolgreicher sind, weil sie auch mehr Menschen mitnehmen können. Gerade bei den Fridays for Futures Demonstrationen hat man das auch gesehen. Also da waren Familien mit, da waren Kinder mit. Wenn man da gewalttätig wird, dann verliert man diese relativ große Gruppe an Mitstreiter und Mitstreiterinnen.
Also die Befürchtung vom Markus, dass das jetzt kippen könnte, dass das ein negativer sozialer Kipppunkt ist, das ist zumindest nicht in absehbarer Zeit augenscheinlich zu erwarten.
Ich sehe es nicht, aber ich meine, Prophezeiungen sind sowieso immer schwierig. Also, aber ich kann es für letzte Generation und für Fridays for Futures ausschließen. Ja, dass es eine neue Gruppierung irgendwann gibt, das kann man natürlich nicht ausschließen.
Ja. Und die zu gründen hast du ja nicht vor, Markus, nehme ich an, oder?
Es ist zu spät. Ich habe schon zwei Kinder, ich muss auf mich schauen und die Kinder.
Wieder ein weiterer Strohhalm der Hoffnung. Danke vielmals für deine Frage. Schöne Grüße an die Kinder und schönen Tag noch.
Danke, tschüss.
0800 226 996. Es gibt wieder Musik und dann die nächste Frage.
0664 828 4444.
Noch ist es ja jung, aber schon viele haben ihren ersten persönlichen Kipppunkt erreicht, nämlich die Neujahrsvorsätze gebrochen. Viele sparen sich das mir mittlerweile ganz, weil sie es ohne dies nicht einhalten können. Aber manche lassen sie von Namen wie Dry January anstacheln oder Veganuary. Thomas Bodermann, aus der Sicht der Nachhaltigkeitsforschung, wie sinnvoll sind denn gute Vorsätze?
Ja, das fragst du jetzt jemanden, der sowohl am Dry January als auch am Veganuary gescheitert ist schon.
Und wann? Am zweiten schon? Oder schon am ersten? Oder?
Ja, es war dort, wo es zum veganen Rotwein einen holländischen Käse gegeben hat. Aber das war sehr, sehr früh im Jahr, muss ich eingestehen. Aber das zeigt auch, dass wenn wir uns rein auf die Willpower, auf den Willen verlassen, dass es oft halt nicht reicht. Ich glaube, wir müssen eher in eine Richtung denken, wo wir halt uns auch die Rahmenbedingungen und Strukturen so setzen, innerhalb derer uns dann halt auch ein Veganuary und ein Dry January leichter fällt. Also zum Beispiel halt alles schon zu Silvester austrinken und wegessen. Ja, dann der fällt es ein bisschen leichter. Und vielleicht wäre als Vorsatz für 2024, wenn man jetzt nicht eh schon spät dran ist, noch sinnvoll, dass man halt versucht, an solchen Strukturen zu arbeiten. Indem man zum Beispiel bei der Chefin einmal anregt, dass man ja einen veganen Tag in der Kantine hat oder dass man ein Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt kriegt.
Das hilft tatsächlich nachweislich besser, wenn die Struktur schon da ist, wenn man sich nicht selber darum kümmern muss, wenn man positiv darüber reden kann mit anderen, weil es das schon gibt. Das hilft allen, also die Befreiung des Einzelnen durch die Befreiung aller, das ist da auch das Konzept?
Ja, die Befreiung aller und die Befreiung der Rahmenbedingungen. Ja, sehr oft, also wir leben in einem fossilen System, sagt der Reinhard Steurer immer, und innerhalb dieses Systems sind gewisse Dinge halt schwierig. Und da müssen wir halt schauen, wie schaffen wir es, dass die Rahmenbedingungen sich so ändern, dass all diese Dinge leichter werden.
Das heißt, du hast dir für den Februar schon dasselbe vorgenommen oder sprichst du erst einmal mit dem Rektor von der Uni Graz?
Ja, Februar ist Fasching und ich als Kärntner kann da gar nichts versprechen. Aber ja, genau an dem müssen wir arbeiten. Also wir schauen natürlich auch an der Uni Graz, wir haben Dienstfahrräder, wir haben keinen Parkplatz mehr dafür. Und es gibt auch Zuschuss zum Klimaticket. Und es gibt ein paar Organisationen in Österreich, die gehen noch weiter, die zählen dann das Pendeln via Öffis zur Arbeitszeit dazu. Zumindest anteilsweise, also so 50%. Und das ist natürlich schon dann ein Anreiz, wo es dann auch leichter wird, das zu machen.
Das, wenn man ein bisschen länger braucht, wenn man halt mit dem Fahrrad anreist. Also in der Stadt ist man eigentlich schneller, als wenn man mit dem Auto fährt. Aber wenn man von woanders anreist, mit dem Klappfahrrad und den Nahverkehrszug nimmt, dann, und man kriegt das als Arbeitszeit vergütet, das bringt dann Leute eher dazu, umzusteigen?
Ja, also wir haben noch nicht so viel belastbare Daten, aber das ist einmal zumindest ein vielversprechender Zugang. Mhm. Was auf jeden Fall was bringt, ist, wenn man keinen Parkplatz mehr hat. Also da spart sich übrigens auch das Unternehmen was. Da muss man ja anders irgendwie rankommen. Und gerade innerhalb einer Stadt sind dann Öffis und Fahrradwege meistens gut genug, dass es irgendwie funktioniert. Und dann fehlt halt noch der kleine Schubser in Form eines Dienstfahrrads oder zumindest ein Zuschuss zum Fahrrad. Und das funktioniert dann besser.
Wenn man das auf der privaten Ebene ganz runterbrechen würde, innerhalb einer WG, sagen wir, da wohnen 3, 4, 5 Leute, wie würde man das schaffen, dort Anreize zu setzen oder was umzustellen, was man gern umgestellt hätte. Weil wenn man sich anschaut, wie schwierig es dort oft ist, die Putzpläne einzuhalten, dann sind ja größere Änderungen wahrscheinlich noch schwieriger.
Ja, ich gebe es offen zu, an dem bin ich auch immer gescheitert in WGs. Also ich habe da leider kein Patentrezept. Vielleicht hat ja jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen da eine Idee.
Aber das ist eher so ein popkulturelles Phänomen, dass man sich einen Monat nimmt und was vornimmt und dann kann man halt eine Zeit lang darüber reden, dass man es sich vorgenommen hat und dann können die meisten wahrscheinlich leider darüber reden, dass sie es nicht geschafft haben, aber das ist keine sinnvolle Zielsetzung, wenn es nicht nachhaltig aufgesetzt ist.
Ja, also wenn man sich nur darauf verlässt, dass man es halt machen will, das reicht nicht. Ja, man muss irgendwie schauen, wie schafft man halt die Situationen so zu gestalten, dass es dann leichter geht.
Sonst ist es eine zuckerdolische Angelegenheit, immer mit Absolution, wenn das Sündigen wieder überhand genommen hat und deshalb kann der Jänner vorbeigehen und im Februar ist es noch genauso gut und im März auch und gut wäre es, wenn man es auf die nächsten Monate und Jahre schon aufsetzen würde.
Genau.
0800 226 996. Es gibt wieder Musik und danach noch 3 bis 4 Antworten auf Fragen.
FM4
Science Busters
Live. Alles rund ums Klima.
Der Johannes hat uns über Instagram eine Frage geschrieben, und zwar, welche Folgen wird die 1,5 bzw. 2 Grad Overshoot-Phase haben? Sind die Folgen quantifizierbar? Es klingt natürlich für einen älteren Herrn wie mich, Overshoot wie ein Sequel von Karl May, ist aber wahrscheinlich was anderes.
Es ist was ganz anderes, hat mit Karl May gar nichts zu tun. Also Overshoot, also Überschuss nennt man das in der Klimawissenschaft, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen bis Ende des Jahrhunderts, dass die globale Erwärmung nicht mehr als 1,5 Grad erreicht. Das heißt, 2100 darf es nicht über 1,5 Grad sein. Aber wenn wir dazwischen vielleicht mal irgendwie auf 2,5 Grad raufkommen und dann aber wieder schnell runtergehen, dann wäre das quasi ein Erreichen des 1,5-Grad-Ziels mit Overshoot, weil wir dazwischen drüber waren. Ja, das ist das, was mit Overshoot gemeint ist. Und wir wissen mittlerweile auch, dass das 1,5-Grad-Ziel im Wesentlichen nicht mehr einzuhalten ist, sagt auch der Weltklimarat, dass es quasi unvermeidlich fast schon ist, dass wir das 1,5-Grad-Ziel irgendwann im Lauf des nächsten Jahrzehnte überschreiten. Aber wir hätten eine Chance, dass wir trotzdem bis Ende des Jahrhunderts drunter kommen. Problematisch ist es aber trotzdem, weil das Klima kein lineares System ist. Wir haben ja schon über die Kipppunkte gesprochen und die werden halt ausgelöst, wenn eine gewisse Temperatur überschritten wird. Und Kipppunkte sind etwas, was dann nicht wieder rückgängig gemacht wird, selbst wenn wir nachher drunter kommen. Also das ist so, wie man jetzt sagt, okay, nächste Woche höre ich auf zu trinken. Guter Vorsatz, haben wir schon gehabt. Aber jetzt gebe ich mir noch eine Flasche Wodka auf Ex. Und danach trinke ich nichts mehr. Also das kann man machen, aber dann habe ich vielleicht, erlebe ich die nächste Woche nicht mehr oder ich erlebe es mit einem Leberschaden, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und so ist beim Klima auch. Also wenn wir jetzt sagen, ja, es passt Ende des Jahrhunderts haben wir die 1,5 Grad, aber zwischendurch sind uns halt 50% der Tiere ausgestorben, dann hilft uns das auch nicht. Das heißt, idealerweise sollte man schauen, dass man immer so niedrig wie möglich bleibt mit der Temperatur. Und wenn wir diese Overshoot-Phasen haben in unseren Klimaentwicklungen, dann müssen wir auch schauen, wie wir da wieder runterkommen. Weil es ist jetzt schon schwer genug, von dem Emissionslevel runterzukommen, den wir jetzt haben. Mhm. Wenn wir es jetzt noch höher treiben und dann trotzdem bis Ende des Jahrhunderts runterkommen wollen, dann müssen wir halt noch schneller, noch mehr reduzieren. Dann werden wir auch nicht umhinkommen, Techniken wie dieses Carbon Dioxide Removal, also CO2 irgendwo aus der Luft rauszufiltern und irgendwo ungefährlich zu vergraben, in großem Maßstab einzusetzen. Und diese Techniken gibt's aber noch nicht in großem Maßstab. Und es ist fraglich, ob sie es in naher Zukunft in einem vernünftigen großen Maßstab geben wird. Und wenn sie in einem großen Maßstab eingesetzt werden, dann kriegen wir wieder Konflikte mit anderen Sachen, also Landnutzung, Wassernutzung und so weiter. Also das wird alles sehr, sehr kompliziert und idealerweise sollten wir einen potenziellen Overshoot so klein wie möglich halten.
Also es ist im Wesentlichen so, wie wenn man für die Schularbeit lernen sollte, aber man verschiebt es immer und denkt sich dann 2 Tage vorher, dann mache ich halt die Nächte durch, dann wird es schon irgendwie ausgehen.
Ja, aber tatsächlich in dem Fall zumindest alle, die auf Universitäten mal studiert haben, werden nachvollziehen können, dass das ab und zu sogar funktioniert, aber es ist halt nicht nachhaltig, weil meistens hat man dann 2 Tage nach der Prüfung alles wieder vergessen, was man sich kurz vorher reingehaut hat. Also in dem Fall ist es auch nicht nachhaltig. Und beim Klima, sollte man sich so nicht auf die Prüfung vorbereiten.
Weil kann es sein, dass dieser Overshoot, dass das die nächste Ausrede ist? Wir haben ja eh noch bis Ende des Jahrhunderts Zeit und dann sind wir eh wieder drunter und bis dahin können wir eigentlich eh so weitermachen wie bisher.
Ja, es klingt sehr verlockend, würde ich sagen, aber dann hätten wir halt jetzt weghören müssen beim Florian.
dann schneiden wir das raus. Wenn das dann in Sound, ORF Sounds nachzuhören ist, die Sendung, wird das rausgeschnitten, damit es eine nächste Ausrede gibt, für die du ja Spezialist bist mit deinem Buch, Die Kunst der Ausrede. Da gibt es vielleicht das Sequel, wenn schon der Obershoot dein neues Karl-May-Buch ist, dann vielleicht die, wie soll man sagen, die noch die Kunst der Ausrede 2 oder die Kunst der weiteren Ausreden.
Ja, oder die Ausrede 2.0, da kann man die ganzen Technologien auch schön mit reinnehmen. Und wie Technologien das Klima retten, das ist ja tatsächlich eine beliebte Ausrede, die aber halt oft zu kurz greift.
Also gut, dass es Technologien gibt und Entwicklung haben wir, glaube ich, schon in einer der Sendung besprochen. Aber zu sagen, das werden wir schon alles hinkriegen mit Technologieoffenheit, das ist natürlich der. Was ist dann die bessere Ausrede? Overshoot oder Technologieoffenheit?
Ich glaube, Technologieoffenheit ist leichter zu verstehen. Man sagt, wir warten jetzt und dann erfindet einer was und damit alles gut, ist einfacher zu verstehen als Ausrede, als wenn ich erst mir erklären muss, wie Klimaszenarien und Überschuss und so weiter alles funktioniert. Also wenn Ausreden müssen ja vermutlich auch einfach sein, dass sie gut funktionieren. Und dann würde ich sagen, wir erfinden was und alles wird gut, ist das würde ich nehmen als Ausrede.
Okay, dann bleiben wir bei Technologieoffenheit als Ausrede für Österreich. 0800 226 996 oder 0664 828 4444. Also viermal die vier am Ende, kann man sich leicht merken. Es gibt wieder Musik und dann zwei Antworten noch.
FM4
Science Busters
live. Alles rund ums Klima. Ruf an oder schick uns deine Fragen über unsere FM4 Social Media Kanäle.
Im Kabarett, also in meinem Genre, hat es früher im 20. Jahrhundert das Dreigestirn am Weg zum billigen Lacher gegeben. Das war der Bundesherrwitz, der Schwiegermutterwitz und der Finanzministerwitz. Das gibt's heute auch noch immer. Heute sind es andere sogenannte Witze, oft sind es gar keine Witze mehr. Gendern, Klimakleber und Veganer oder Veganismus. Aber wenn wir bei der Ernährung bleiben, weil wir ja schon über die gebrochenen Vorhaben, Neujahrsvorsätze gesprochen haben und wie schwierig es einzuhalten ist, das könnte ja den meisten Menschen eigentlich völlig egal sein, wie sie andere ernähren, abgesehen davon, dass schon bevor es die Klimakrise gegeben hat, immer wieder gesagt wurde, Fleisch essen ist nicht so viel, ist vielleicht gut. Wenn man auf die Harnsäurewerte schaut, da hat man gar nicht aufs Klima schauen müssen. Trotzdem ist es für so viele Menschen so wichtig, sich selber zu erhöhen, über die Geringschätzung anderer, indem man zum Beispiel Leute, die sich vegan ernähren, verspottet. Das hat sogar einen Namen, das heißt Veganophobie. Woher kommt das, dass Menschen den Drang haben, sie zu was zu äußern, was ihnen eigentlich vollkommen wurscht sein könnte?
Ja, also diese Vegaphobie oder Veganophobie, je nachdem, wie man es nennen will, das wird beobachtet in den letzten 10 Jahren, vielleicht auch mit dem Aufkommen von mehr Veganismus und Vegetarismus. Und tatsächlich geht der Fleischkonsum in Österreich in den letzten 10 Jahren massiv zurück. Also ich glaube 10% weniger im Vergleich. Mhm. Auch der Anteil der vegan lebenden Menschen wird größer. Aber dann ist so ein veganer Lebensstil halt für viele, die jetzt nicht vegan sind, auch ein Angriff auf den eigenen Lebensstil. Man hat das Gefühl, da kommen jetzt diese Leute, die sind moralisch überlegen oder fühlen sich moralisch überlegen. Das ist natürlich nicht angenehm. Und da wehrt man sich dann halt im wenigsten schlimmen Fall mit Witzen, mit sich drüber lustig machen. Es kann aber natürlich schon noch in eine andere Richtung gehen. Es gibt Fälle, wo zum Beispiel in Jobausschreibungen explizit auch drinnen gestanden ist, bitte keine Veganer.
Echt so? Das?
Ja, also das wurde dokumentiert, also das war vor allem in Großbritannien ein Thema. Und da hat es dann auch wissenschaftliche Studien zum Thema gegeben, wo man gesehen hat, dass sich vegan ernährende Menschen ähnlich negativ wahrgenommen werden wie andere Gruppen, die auch so marginalisiert sind. Ja, also man weiß ja, dass gerade Migranten oder Homosexuelle oft mit Vorurteilen behaftet sind. Und das Gleiche gilt, wenn auch in leichter, geringem Maß, auch für vegan lebende Menschen.
Und da sagt man denen, sie sind selber schuld, weil sie so lästig sind, weil sie die ganze Zeit über Sachen reden, die niemand hören möchte? Oder ist das wirklich nur, weil die Leute ein schlechtes Gewissen haben und das aber nicht haben wollen und dann einen Blitzableiter suchen?
Ja, es wird so eine Mischung aus mehreren Faktoren sein. Ein wichtiger Faktor sind sicher die sozialen Normen. Also wir Menschen sind sehr soziale Wesen, wir orientieren uns an dem, was andere tun, was normal ist. Und wenn es dann diese Abweichler gibt, die Dinge anders machen, dann werden die tendenziell einmal kritisch beäugt. Und was Ähnliches sehen wir halt auch bei den Entscheidungen, wie man sich ernähren will.
Und das ist ja schwieriger. Das ist ja, sie vegan zu ernähren, da muss man ganz anders einkaufen, ganz anders kochen. Das ist ja, wenn man Abendessen schnell was anbietet, brät und dann eine Sättigungsbeilage, vielleicht ein Brot aufbäckt dazu und sie, was weiß ich, einen Salat kann man sehr schnell machen, dann ist das Abendessen schnell fertig. Aber vegan so zu kochen, dass das dann auch wirklich gut schmeckt, das ist ja ein bisschen aufwendiger, da muss man zumindest umlernen.
Ja, ich glaube, die Elisabeth Oberzauer sagt das immer, die Kollegin, sie sagt, also, oder jemand hat ihr das gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich habe es von ihr. Und die Aussage war, ja, jeder Idiot kann sich ein Schnitzel brutzeln oder ein Kotelett brutzeln, aber um ein veganes Gericht zubereiten, muss man halt ein Künstler sein.
Naja, muss ich jetzt mal kurz widersprechen, weil ich koche sehr oft und sehr viel und sehr lange schon vegan und es ist eigentlich gar nicht so dramatisch schwerer als anders kochen. Ich glaube, es ist generell, wenn man gut kochen will, muss man sich anstrengen. Wenn man einfach irgendwas kocht, dann braucht man es nicht anstrengen. Also ich kann auch einfach Blech voller Pommes im Backofen schieben, ist auch vegan am Ende. Ja, das ist überhaupt kein Aufwand. Also, und mittlerweile ist das vegane Einkaufen gar nicht mal so dramatisch schwer. Also vor 20 Jahren, da war es noch ein Aufwand, aber heutzutage geht man in den Supermarkt und mittlerweile brauche ich nicht mal mehr in die vegane Ecke gehen, also ich muss nicht mehr ins Ghetto gehen zum Einkaufen, sondern mittlerweile finde ich den veganen Käse, die vegane Wurst, da wo der normale Käse und der normale Wurst auch ist. Also mittlerweile ist es deutlich einfacher. Also wer gerne jetzt doch nochmal bei dem Veganuary einsteigen soll, zumindest meiner Erfahrung nach, ist es nicht so arg, wie immer getan wird, dass es ist und was darf denn dann noch essen und so weiter. Also es gibt genug. Man kann, wenn man will, kann man sich auch vegan durchaus einiges an Übergewicht anfuttern.
Absolut. Und ich glaube, die Hürden sind ja vor allem beim Einstieg. Ja, wenn man sich das neu anlernen muss, dann ist es Aufwand. Wenn man mal drinnen ist im Muster, dann ist es tatsächlich.
Und darum finde ich auch diese ganzen, wie es immer so schon heißt, Fleischersatzprodukte, über die immer so gern kritisiert wird, auch von den Leuten, die gerne Veganerwitze machen. Die sagen, ja, warum müssen die Veganer jetzt das Fleisch nachbauen? Unter anderem genauso, da ist der Umstieg einfacher. Wenn man jetzt irgendwie die Extrawurst vom Schwein aufs Brot haut oder die vegane Extrawurst, die kann ich genau exakt so einkaufen und exakt so das Brot machen wie vorher. Und in einem Fall esse ich kein Fleisch und im anderen esse ich schon. Also da ist der Umstieg mittlerweile sehr, sehr leicht.
Ist das, was wir vorher besprochen haben, wenn die Rahmenbedingungen, wenn man nicht ins Ghetto gehen muss, in der Videothek hat es früher die Jugendverbotabteilung gegeben, durch Vorhang getrennt, wo man nicht rein hat dürfen, wenn man zu jung war. Wenn es das nicht mehr gibt, wenn das frei verfügbar ist, wenn das quasi Mainstream ist, dann ist das so eine Rahmenbedingung, die allen den Umstieg erleichtern könnte.
Absolut. Sobald es normalisiert ist, fällt es dann vielen Menschen leichter. Momentan ist es halt auch noch oft so mit diesen sozialen Vorurteilen behaftet. Also ich habe einen Bekannten, der mir immer sagt, ja, es ist ja okay, dass du Vegetarier bist, aber bitte, bitte werd nicht vegan.
Mit diesem schönen Schlusswort, Generalprobe fürs Schlusswort, möchte ich fast sagen, spielen wir noch eine kurze Platte und dann moderieren wir ab und dann war es das für diesmal und dann kommen wir im Februar wieder. Das war Ausgabe 92 des Science Busters Podcasts und am Ende wie immer noch die Zeiten der Parteienverkehre der Science Busters. Die neue TV-Staffel ist fertig aufgezeichnet und wird laufend publiziert seit 5. November jede Dienstagnacht auf ORF 1 ab 23 Uhr und danach ein halbes Jahr weltweit abrufbar im ORF-Player. Am 16. Dezember gibt es die letzte Ausgabe von Frag die Science Busters live alles rund ums Klima. Aber die letzte Ausgabe nur für dieses Jahr. Ab Jänner geht's weiter. Wie immer von 13 bis 14 Uhr eine Stunde lang auf Radio FM4. Neben mir antworten auf eure Fragen Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BUKU Wien, Barbara Lahr, Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien und Lydia Linhardt, Klimaökonomin an der Uni Graz.
Und nicht im Radio, sondern live überall im deutschsprachigen Raum gibt's die aktuelle Live-Show der Science Busters Planet B und zwar am 5. Dezember im Danubium Tulln, am 10.12. in der Pölzhalle am Stetten, am 7.1.2025, das ist schon nächstes Jahr, also aufpassen beim Kalender, im Orpheum Wien, am 20.1. im Stadtsaal Wien, am 11. März im Kunsthaus Weiz und dann geht's nach Deutschland und zwar am 3. April ins F-Haus in Jena, am 4. April in den Kupfersaal Leipzig, am 5. April in die Schauburg Dresden und am 16. Mai machen wir einen Ausflug ins Freudenhaus nach Lustenau.
Und da kommen noch einige Termine dazu. Alles dazu findet man auf sciencebusters.at.
Science Busters for Kids, aktuell immer wieder im ORF-Player zu sehen oder im Kids-Player, den es seit kurzer Zeit auch noch gibt, jede Folge circa 10 Minuten. Analog die ganze Show in voller Länge mit Martin Moder und mir gibt es das nächste Mal am 25. Jänner 2025 im Stadtsaal in Wien, und zwar gleich zweimal am 11. und um 14.30 Uhr, am 19. April um 15.30 Uhr und am 20. April wieder um 11 Uhr.
Bevor das Kalenderjahr zu Ende geht, gibt's noch Bauern-Silvester und Silvester-Shows der Science Busters, und zwar am 27.12. im Landestheater Linz, am 28.12. in der Helmut-List-Halle in Graz und am 29.12. im Schauspielhaus Wien, und das gleich zweimal um 16 und 19 Uhr, das ist Bauern-Silvester. Und am 31.12., da ist nicht mehr Bauern-Silvester, sondern tatsächlich echtes Silvester, und auch da gibt's den naturwissenschaftlichen Jahresrückblick der Science Busters im Stadtsaal Wien um 19.30 Uhr und um 16 Uhr.
Nachdem 19.30 Uhr schon fast voll ist, live gibt's Ruth Grützbauch und Florian Freistetter auch noch einmal dieses Jahr. Wer mit ihnen Niccolo feiern möchte, kann das in der Neustadt in der Bibliothek im Zentrum machen. Dort gibt's eine Show, das Universum, live on stage.
Genau, und das Schöne daran ist, man muss nicht mal Eintritt zahlen, weil der Eintritt frei ist, im Gegensatz zum Solo von Martin Puntig am Glückskatze. Da muss man bezahlen, und zwar kann man das am 6. Dezember in der Arge Kultur Salzburg machen und am 7. Dezember im Treibhaus Innsbruck, und auch im Jahr 2025 kann man noch Eintritt zahlen für Glückskatze, nämlich am 4. und am 5.1. im Kabarett Niedermeyer und am 10. und 11.1. auf der Kleinkunstbühne hin und wieder im Theatercafé Graz.
Dafür gibt es dort natürlich sehr viel schönere Anzüge zu begutachten als bei freiem Eintritt in eine Neustadt. Alles selbstverständlich von uns und ganz objektiv empfohlen. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Suchen, Kippen, Verdrängen, Nachfrieren, Overshooten und was immer man auch mit einem Podcast anstellen kann. Danke Florian Freistetter und Thomas Brudermann für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Bis zum nächsten Mal.